Sei dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus. Über diese Dankbarkeit wollen wir uns also heute Morgen einige Gedanken machen. Zuerst werden wir mal so diesen Kreis etwas betrachten, eine Aussage, die vielen bekannt ist: Undank ist der Welt Lohn. Und als zweites werden wir sehen, Dank ist das Bedürfnis der Christen. Undank ist der Welt Lohn, wir kennen ja diesen Ausspruch alle, der uns vielleicht auch schon ab und zu über die Lippen gekommen ist, als wir darüber enttäuscht waren, dass niemand es für nötig hielt, uns zu danken für eine Arbeit, die wir geleistet hatten. Ja, sogar, man hat uns dafür noch beschimpft und hat uns noch übel nachgeredet. Jesus empfing immer selber wieder den Dank dieser Welt oder den Lohn dieser Welt, den Undank. Als er beispielsweise 10 Aussätzige heilte, fand es nur einer, und das war ein Samariter, für nötig, umzukehren und ihm zu danken. Alle anderen haben das so weggesteckt. Sind wir nicht mehr aussätzig? Geheilt von einer unheilbaren Krankheit. Und Jesus war über diese Tatsache äußerst verwundert und sagt, hat sich sonst keiner gefunden? Hat sich keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde, eben dieser Samariter, kein Jude. Eine unbegreifliche Undankbarkeit, die bis heute Aktualität besitzt. Wie viele Menschen wandten sich im Gebet an Gott, als sie gesundheitlich oder wirtschaftlich in schwierigen Situationen standen? Kaum fingen sie aus der Not heraus, ist für sie das Thema Gott wieder abgeschlossen. Ein Tabuthema wieder geworden. In Notzeiten werden sogar die Kirchen voll. Wenn es gut geht, dann leeren sich die Bänke wieder. Danken würde ja heißen, dass ich mich jemandem unterordne. Ich würde ihm ja die Ehre geben. Aber die möchte ich ja lieber selber behalten. Selber bin ich ja dann schlussendlich rausgekommen. Abhängigkeit ist dem Menschen ein Gräuel. Er drängt immer zur Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Niemandem will er etwas schuldig sein. Tief steckt diese Wesenszüge in uns Menschen drin. So tief, dass Gott nicht der nötige Dank bekommt. Würde der Mensch Gott dankbar sein, würde er bezeugen, dass er von Gottes Gaben abhängig ist. Und das will er eben genau nicht. Das wollen wir nicht. Denn der Mensch will selber Gott sein. So schreibt Paulus, denn obwohl sie von Gott wussten, Römer 1, 21, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Undank gegenüber dem Schöpfer führt in die Gottlosigkeit, in eine Verblendung der Sinne und Gedanken, die man dann aber für sich selber und der Mensch für sich selber als Weisheit interpretiert. Denn Paulus fährt weiter und schreibt, dass sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel, der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Lieber sich einen eigenen Gott basteln und sich diesem unterwerfen, weil ohne Gott kann der Mensch nicht leben. Das ist eine alte Weisheit. Ohne Religion geht es eben auch nicht. Auch der gottlose Mensch, der vom Schöpfer gelöste Mensch, ist zutiefst religiös. Aber der Gott, der die Welt geschaffen hat, den will ich nicht ehren. Nein, dann, wenn schon, bastle ich mir meinen eigenen Gott zusammen und unterwerfe mich meinem Gott, den ich gemacht habe, nicht der mich gemacht hat. Das ist das Wesen der Gottlosigkeit. Das Wesen der Gottlosigkeit ist oft sehr religiös. Gott lässt sich solches arrogantes Verhalten nicht gefallen. Er lässt den Menschen in seiner Selbstverherrlichung leben. Die Reaktion Gottes beschreibt Paulus mit einem Wort, das mich immer wieder zutiefst berührt, eines der fast schlimmsten Worte, das die Menschheit treffen kann. Darum hat sie Gott in der Begierde ihres Herzens dahingegeben. Gott gibt dahin. Er lässt den Menschen laufen. Wenn er so leben will, dann soll er so leben. Ich gebe ihn dahin. Wir meinen immer, Gott müsste uns hinterher springen. Er müsste sich vor uns verneigen und sagen, bitte, bitte, komm jetzt zu mir zurück. Obwohl er schon alles gemacht hat. Die Voraussetzung für ein Gott wohlgefälliges Leben ist, dass ich ihm gegenüber mich dankbar erzeige. Haben Sie Gott schon einmal gedankt, dass er Sie geschaffen hat? Dankten Sie ihm schon einmal, dass Sie sein Geschöpf sind? Oder existiert für Sie vielleicht gar kein Gott, der die Welt erschuf? Ja, wenn der Zufall Ihr Schöpfer ist, dann lässt sich schwerlich danken dem Herrn Zufall. Wenn ich als Mensch ein Zufallsprodukt bin, dann wird mein Leben auch keinen Sinn machen, es wird kein Ziel haben. Da stehe ich auch in keiner Weise in einer Abhängigkeit. Aber ob Sie es glauben oder nicht, Sie sind gemäß der Bibel kein Zufallsprodukt, sondern ein Geschöpf Gottes. Ob Sie es wahrhaben wollen oder nicht, Sie leben aus der Kraft Gottes. Sie haben richtig gehört. Sie leben aus der Kraft Gottes, ob Sie sich dessen bewusst sind oder nicht. Sie leben mit den Möglichkeiten und Fähigkeiten, die ihnen Gott, der Schöpfer, geschenkt hat, die er in sie hineinlegte. Das ist vielleicht zu vergleichen wie mit dem Gleichnis, das Jesus erzählt über den verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn, der die Erbschaft des Vaters fordert und sich löst vom Vater und sagt, ich will jetzt alleine leben und ich will mit deinem Erbe mir etwas Eigenes aufbauen. Und der Sohn zieht weg und er lebt mit dem Vermögen und mit dem Gut des Vaters gegen den Vater. Das ist der Mensch, der aus der Erbschaft Gottes, aus dem Vermögen Gottes, aus der Kraft, die ihm Gott gegeben hat, aus den Fähigkeiten, die ihm Gott gegeben hat, gegen Gott lebt, gegen den Vater. Der Weg zurück ist der Weg, den dieser verlorene Sohn zurückfand, der zum Vater geht, der auf ihn wartet und sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße und bittet ihn, dass er ihn wenigstens als Knecht aufnehmen möchte. Aber der Vater nahm diesen bedauernswerten Menschen mit offenen Armen in Empfang, verlieh ihm von Neuem die Würde als sein Kind, als sein Sohn und sagt zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und sieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße, Zeichen der Sohnschaft. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es, lasst uns essen und fröhlich sein. Dieser Vater hat den verlorenen Sohn wieder in Empfang genommen. Er hat zurückgefunden in dem zu seinem Geber. Vorher hat er mit dem Gut des Vaters gegen den Vater gelebt, gegen seine Einstellung, gegen seine Überzeugung. Der Vater hat ihn gehen lassen, aber er hat auf ihn gewartet. Und so kann jeder zurückkommen zu dem Vater und der Vater wird ihn mit offenen Augen, mit offenen Armen empfangen, dies ist der Weg zurück in die Arme des Schöpfers. Er selbst hat die Voraussetzung dazu geschaffen, zur Rettung und Erlösung. Er will nicht, dass jemand in dieser Welt dahingegeben bleiben muss. Er möchte, dass jeder, über dem das Wort steht, und ich habe sie dahingegeben, ihre Begierde, Lüste, möchte er, dass sie zurückkommen aus dieser Begierde und bei ihm sie niederfallen und das ewige Leben und die Sohnschaft Gottes in Empfang nehmen. Paulus kannte das Elend des Lebens. Und er sagte, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Und sagt dann, danke sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus sei Dank. Er hat für uns am Kreuz die Sünde beglichen. Er hat für unsere Gottlosigkeit, für unsere Selbstherrlichkeit bezahlt, indem er sich selbst strafen ließ. Es heißt, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Kehre doch um, erweise Gott die Ehre und der Dank, der wirklich ihm gehört. Er wird dich mit offenen Armen empfangen, wenn dein Herz aufrichtig ist. Nicht, wenn du eine zusätzliche religiöse Handlung in dein Leben einbauen willst, sondern wenn dein Herz aufrichtig ist. Wenn du wirklich zum Vater kommst und dich wirklich beugst und dich deines Elendes auch wirklich um dein Elend weißt, Gott wird sich erbarmen, er wird sich freuen über dein Kommen. Und er wird dich reich beschenken mit ewigem Leben und du wirst ein Erbe Gottes werden. So heißt es, mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Das größte Erbe, das ein Mensch überhaupt je erhalten kann. Keiner kann so einen reichen Onkel in Amerika haben, der ihm ein solches Erbe verleihen könnte, wie das Gott tut, indem er uns erlöst. Die größte Erbschaft, die du in deinem Leben je machen kannst, ist die, dass du durch Jesus Christus erlöst wirst und ein Kind des Schöpfers. Und wie soll jemand ein größeres Erbe vermitteln können, als der, der die Welt erschaffen hat? Das zweite Dank ist das Bedürfnis der Christen. Christen zeichnen sich durch echte Dankbarkeit aus. Reihenweise könnte ich Verse anführen, die zeigen, wie dankbar die Apostel waren, wie dankbar wir im Alten Testament die Gottesmänner vorfinden. Nur ein Beispiel des Paulus, der sagt den Thessalonikern im zweiten Brief, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, liebe Brüder, wie sich's gebührt. Es gehört sich einfach, Gott zu danken. Denn euer Glaube wächst sehr und eure gegenseitige Liebe nimmt zu bei euch allen. Paulus war immer voller Dank in seinen Briefen. Für das, was Gott tat, für das, was sich in den Gemeinden entwickelte, sogar gegenüber den Korinthern, was jetzt ja nicht unbedingt die vorbildlichste Gemeinde im Neuen Testament ist, zeigte er sich dankbar. Auch Jesus war dankbar. Auch von ihm hören wir immer wieder, dass der Dank über seine Lippen kommt, als er das Brot brach und dankte. Oder als vor seinen Augen der Stein vom Grab des Lazarus weggerollt wurde, heißt es, Jesus aber erhob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Um das Wesen der Dankbarkeit als Christ zu verstehen, möchte ich ein Beispiel aus dem Alten Testament aufgreifen. Es geht zurück auf die Zeit Davids. Wer das nachschlagen möchte, ich werde dann noch einen längeren Abschnitt lesen. Das ist im 1. Chronikbuch, Kapitel 29. David wollte Gott einen Tempel bauen. Es war ihm ein Anliegen, wenn er selber in einem so schönen Haus wohnt, konnte er das irgendwie nicht dulden, dass für Gott nicht ein Haus dastehen sollte, ein Tempel. Gott aber verweigerte ihm dieses Vorhaben und sagte, du bist ein Kriegsmann, das möchte ich nicht, dass du den Tempel baust, aber dein Sohn wird den Tempel bauen. Und damit gab sich David allein nicht zufrieden, denn er hat alles vorbereitet für den Tempelbau. Wenn er ihn schon nicht bauen darf, dann bereitet er alles vor. Er kaufte den Tempelplatz, er sammelte Materialien, damit der Tempel gebaut werden konnte. Er selber investierte riesige Vermögen in diese Vorbereitung hinein. Er selber gab viel Gold und Silber und Reichtümer für diesen Tempel und fordert dann auch das Volk auf. In 1. Chronik 29, Vers 5 sehen wir, sagt er, und wer ist nun willig, heute seine Hand mit einer Gabe für den Herrn zu füllen? Und nun geschieht etwas ganz Überwältigendes. Riesige Gaben vom ganzen Volk werden zusammengetragen. Gaben, wo man noch nicht genau weiß, wie das rauskommt, aber für diesen Tempel tragen sie riesige Vermögenswerte zusammen. Und es entsteht eine große Freude. Und das Volk war fröhlich, dass sie so willig waren, denn sie gaben es dem Herrn freiwillig, von ganzem Herzen. Und der König David war hoch erfreut und er lobte den Herrn vor der ganzen Gemeinde und sprach. Ja, was mag jetzt David wohl gesprochen haben vor der Gemeinde? Was mag er dem Herrn sagen? Sagt er ihm, wie gut sie gehandelt hätten? Schau mal her, was wir zusammengebracht haben. Ist das nicht toll? Darüber kannst du dich doch freuen. Also wir sind stolz auf uns. Hätten wir nicht gedacht, dass wir das fertig bringen? Du kannst auf uns auch stolz sein. Das Gegenteil ist der Fall. Ich finde diesen Abschnitt so unerhört eindrücklich, dass ich mit uns diese Verse lesen möchte. 1. Chronik, Kapitel 29, Vers 10 bis 17. Gelobt seist du, Herr, Gott Israels, unseres Vaters von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich. Und du bist erhöht zum Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommen von dir. Du herrschest über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Denn was bin ich? Was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel zu geben vermochten? Von dir ist alles gekommen. Von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir es gegeben. Denn wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir, wie unsere Väter alle. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten, uns bleibt nicht. Herr, unser Gott, all dies viele, das wir herbeigebracht haben, dir ein Haus zu bauen, deinem heiligen Namen, ist von deiner Hand gekommen. Es ist alles dein. Ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. Darum habe ich dies alles aus aufrichtigem Herzen freiwillig gegeben und habe jetzt mit Freuden gesehen, wie dein Volk, das hier vor dir steht, dir alles freiwillig gegeben hat. Ich finde das tief beeindruckend und ich möchte Ihnen ans Herz legen, das zu Hause nochmals sich vor Augen zu führen, was hier eigentlich geschieht. Hier dankt ein Mann und bekennt, das, was wir als Volk zusammengelegt haben, das unsere Leistung taxieren könnten, hast du, Herr, gemacht. Wir danken dir, dass du uns frei gemacht hast, zu geben. Wir danken dir, dass du uns die Hände gefüllt hast und wir haben dir nur gegeben, was du uns schon lange anvertraut hast. Er freut sich darüber, dass sie Gott geben durften. Dies scheint nüchtern betrachtet ein paradoxes Verhalten zu sein. Widersinnig. Aber dieses finden wir überall im Neuen Testament. Auch Paulus dankt oft für Dinge, wo wir denken, ja Paulus, du warst ja da maßgeblich mitbeteiligt. Warum bedankst du dich jetzt beim Herrn? Er weiß, nicht mein Werk ist, dass das vollbringt, sondern Gott hat das getan. Und wenn, dann hat Gott mir die Fähigkeit geschenkt, dass ich ein Segen sein durfte, da und dort. Wenn ich unsere monatlichen Abrechnungen ansehe in unserer Gemeinde, dann geht es mir ähnlich wie David. Dann kann ich einfach staunen, wie viel Geld jeden Monat zusammengelegt wird. Betrachte ich dabei zusätzlich, wie viel Geld für Missionare und Missionsgesellschaften monatlich zusammenkommen, Da kenne ich eine Missionsgesellschaft, eine kleinere, die hat einen monatlichen Bedarf von ca. 120.000 Franken. Kleinere Missionsgesellschaft. Zähle ich alle Missionsgesellschaften der Welt zusammen, zähle ich alle Gemeinden in dieser Welt zusammen, die im Reiche Gottes wirken und investieren, dann kommen wir auf aber und aber Millionen Franken und Dollars und Pesos, die monatlich in das Reich Gottes hineingegeben werden, freiwillig. Diese Perspektive sollte dazu führen, dass wir unsere Stimmen laut erheben und den Herrn preisen und sagen, so etwas kannst nur du tun. Wir sind kein Konzern, der eine Leitung hat und dann die Umsätze seiner Unterkonzerne zusammenzählt und sagt, so viele Milliarden setzen wir im Jahr um. Nein, es sind viele unabhängige Gemeinden, die in Verbindung, Missionswerke und Missionare, die in Verbindung mit dem Schöpfer stehen, der die Herzen bewegt und die Mittel fließen lässt. Und wenn wir klagen über mangelndes Geld, wo wir ja an allen Ecken sagen, da können wir Geld brauchen, da können wir Geld brauchen und da, dann dürfen wir nie Gott die Ehre darin nehmen, dass wir das, was geschieht im Reich Gottes und was an Mittel freigesetzt wird, ihm danken und ihn loben und sagen, Herr, so etwas kannst nur du. Millionen und Abermillionen. Im Jahr sind das, bin ich der Überzeugung, mehrere Milliarden, die in das Reich Gottes einfließen. Da müssen wir mit David einfach auch sagen, das, Herr, hast du gewirkt und das hast du geschenkt. Keine Organisationsstrategie vermöchte so etwas zu tun. Und lernen wir uns doch auch darüber wirklich zu freuen, was Großes geschieht nur schon in dem Bereich. Auch wenn wir da und dort sehen, es kann Mangel sein. Und das ist auch an vielen Orten. Man könnte noch mehr brauchen. Aber es ist überwältigend, wie viel gebraucht wird. Das Geheimnis, warum das geschieht, sich tagtäglich ereignet, dass Gläubige die Hände öffnen. Das Geheimnis liegt darin, dass der Geber sich freut, dass er einen Beitrag ins Reich Gottes geben kann. Er freut sich darüber, wenn er Geld freimachen kann. Da kann ich mich gut erinnern, dass ich mir vor Jahren begegnet an einem Tisch. Da hat jemand gesagt, jetzt müsste er zum Zahnarzt und das ärgere ihn, weil dann hätte er so eine teure Rechnung, könnte er weniger ins Reich Gottes geben. Der Geber freut sich, wenn er geben darf und etwas freimachen kann für das Reich Gottes. Nüchtern betrachtet ist das paradox, aber es ist wahr. Gott wirkt das durch den Heiligen Geist in unseren Herzen, wenn wir uns von ihm ansprechen lassen. Und Gründe zum Danken gibt es ja genug. Noch viele andere. Wer gelernt hat, sich auf den Herrn zu verlassen, der hat immer genug Grund, ihm zu danken. Der wird immer erfahren, dass der Herr eingreift, aktiv handelt, dass wir einen lebendigen Gott haben. Denn er wird erfahren, dass der Herr sich als lebendiger Gott erweist. Christen, die erkennen, wie reich sie von Gott beschenkt sind und sich dafür auch bei ihm bedanken, sind zufriedene Christen. Ich wiederhole das nochmal, ich bin der tiefen Überzeugung, das ist so. Christen, die erkennen, wie reich sie von Gott beschenkt sind und ihm dafür danken von Herzen, sind zufriedene Christen. Darf ich Sie einmal fragen, wie Sie es mit den sogenannten alltäglichen Dingen halten in Ihrem Leben? Danken Sie dem Herrn für die Wohnung oder das Haus, das Sie bewohnen? Oder ist das für Sie eine Selbstverständlichkeit, dass Sie ein Dach über dem Kopf haben und schließlich verdiene ich das und ich habe mir das erarbeitet, was soll ich jetzt danken? Danken Sie dem Herrn für Wohnung oder Haus? Danken Sie ihm für den Monatslohn, den Sie von Ihrer Firma erhalten? Oder für die Rente der Versicherung? Oder wenn Sie selbstständig sind, danken Sie ihm für die Aufträge, für die Renditen, die Sie erzielen, für das, was Ihr Geschäft an Erlös abwirft? Oder ist das Ihnen eine Selbstverständlichkeit? Denken Sie, das habe ich ja gearbeitet, das ist ja mein Werk. Danken Sie dem Herrn für Ihre Kinder, dass es Ihnen anvertraut und geschenkt hat. Danken Sie dem Herrn für Ihren Ehepartner, für Ihren Mann, für Ihre Frau. Oder haben Sie sich schon so daran gewöhnt, dass der einfach da ist? Es ist schön, mit dankbaren Menschen zusammen zu sein. Denn dankbare Menschen sind beschenkte und zufriedene Menschen. Wo diese Dankbarkeit Gott gegenüber gelebt wird, da wird sie auch im Umgang mit Menschen sichtbar und spürbar. Spricht man gegenüber Gott seinen Dank aus, so wird man das auch gegenüber Menschen tun. Man wird weniger auf das Negative fixiert, denn es gibt immer zwei Sichtweisen, das kennen wir ja mit dem Glas. Bei einem ist das Glas halb voll, beim anderen ist es halb leer. Kommt auf die Sichtweise drauf an. Und als Christen sollten wir eigentlich das halbvolle Glas sehen. Wir dürfen auch sehen, was noch leer ist, was vielleicht noch muss gefüllt werden. Aber wir sollten nicht auf das Leere fixiert sein, sondern auf das Volle. Das können wir üben und lernen, wach zu werden, für was wir dem Herrn wirklich danken können. Und wir werden wach auch für das, was wir bedanken können, uns auch gegenüber Menschen, untereinander. Ein Mensch, der für seinen Lohn dankt, der wird seinem Chef, der dem Herrn dankt, wird seinem Chef gegenüber anders begegnen. Auch wenn er denkt, er könnte mir ein bisschen mehr geben. Er wird ihm aber trotzdem anders begegnen, weil er im Grunde dankbar ist für das, was er bekommt. Also wenn er nur sieht, was er mehr bekommen könnte und dass er vielleicht mehr wert wäre als das Bankkonto oder die Anweisung dann ausweist. Lernen wir, für das auch dankbar zu sein, was wir haben, und uns nicht zu grämen über das, was wir nicht haben. Sie werden merken, dass Sie gesegnet werden. Dass wir untereinander einen Umgang bekommen, wo Dankbarkeit wirklich das Tragende, auch das ein tragendes Element ist und wo Barmherzigkeit auch stark gelebt wird. Was Paulus nicht sagen möchte, möchte ich auch noch klarstellen, dass wir für alles danken sollen. Wie soll ich Gott für ein Kind danken, das durch irgendwelche Umstände gestorben ist? Wie soll ich da von Herzen dankbar sein, dass du mir das Kind weggenommen hast, zum Beispiel? Wie soll ich danken für eine Krankheit, die mein ganzes Leben beeinträchtigt? Wie soll ich danken für ein Verbrechen, das an mir begangen worden ist? Und so weiter. Sicherlich, es gibt viele solche Situationen, für die wir nachträglich, und das haben wir heute im Zeugnis mitbekommen, für die wir nachträglich dankbar sind, weil wir erkannt haben, dass es für unsere Seele heilsam war. So können beispielsweise schwerkranke Menschen für ihre Krankheit dankbar sein, weil sie erkannten, dass sie dadurch zu Jesus fanden. Wären sie gesund gewesen, hätten sie vielleicht nie sich Gedanken über das Leben gemacht. Oder auch schwere Schicksalsschläge haben schon manchen wieder zur Besinnung gebracht, sodass sie Buße taten und wieder treu dem Herrn nachfolgten. Es ist wirklich so, dass uns Gott manchmal durch Schicksalsschläge zurückholen muss, weil wir schwerhörig sind, weil uns sein Wort nicht genügt, das Wort allein nicht ausreicht. Und die Liebe Gottes führt dann dazu, dass er uns in irgendwelcher Form hart anpackt, damit wir erwachen und zur Besinnung kommen, weil er uns liebt. Das ist wie wenn ich einem Kind, wenn mir das in die Steckdose langen will, dann nehme ich dem die Hände weg und hau dem eins über die Finger und sage, das machst du mir ja nie mehr. Und dann weint das Kind, wenigstens unsere, und dann denken sie sicher nicht, ach, habe ich einen lieben Papi, der hat mir jetzt eins über die Finger gehauen, dass ich nicht in die Steckdose langen darf. Sicher nicht. Es wird heulen und denken, mein Papi war jetzt wieder böse und so. Aber was ist geschehen? Die Liebe hat mich dazu gezwungen, diesem Kind zu helfen, weil ich nicht möchte, dass mein Kind an der Steckdose stirbt. Weil ich es liebe. Denn wenn der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wer so etwas erlebt, wird sicherlich dem Herrn dankbar sein, weil er darin ein Liebeserweis Gottes sieht. Und manche von uns, auch ich, kennen solche Eingriffe Gottes in unserem Leben. Für alles, was wir vom Herrn bekommen, sollen wir danken. Da ist die Betonung. Es kann aber nie eine grundsätzliche Forderung sein, dass wir für alles und für das Hinterste und Letzte dankbar sein sollen. Dies könnte ja so weit führen, dass wir gar für unseren Ungehorsam und für die Sünde oder gar für den Teufel dankbar wären. Als Petrus in Jerusalem im Gefängnis war, dankte die Gemeinde auch nicht dafür, dass Petrus im Gefängnis ist, sondern sie rühmten die Stärke und Macht Gottes. Wir würden doch auch nicht für unsere Geschwister, die in der Gefangenschaft sind, heute sind viele Christen in Gefangenschaft und werden gequält. Wir würden ja auch nicht sagen, Herr, wir danken dir, dass du sie ins Gefängnis geführt hast und dass sie gequält werden. Sondern wenn, dann danken wir, dass sie in Jesus geborgen bleiben, in dieser Not. Dann danken wir, dass sie Gott nicht verlässt, in dieser Verlassenheit. Aber nicht, dass sie da drin stecken. Die Thessaloniker sollen in allen Situationen dankbar bleiben. Halten wir uns nochmals vor Augen, wie bedrängt und verfolgt die Gemeinde in Thessalonik war. Und trotzdem, sie sollen dankbar bleiben. Sie sollen sich durch diese Not nicht die Sicht für das verwischen lassen, was Gott ihnen immer wieder an Gnade und Barmherzigkeit zukommen lässt. Hüten wir uns, vorschnell von Geschwistern zu fordern, wenn sie in große Not geraten, dass sie für alles Leid, das ihnen widerfährt, tiefe Dankbarkeit empfinden müssten. Wir werden sie noch tiefer ins Leid hineinstoßen. Vielmehr sollen wir lernen, in allem Leid dankbar zu bleiben. Wir dürfen trotz allem den Blick nicht dafür verlieren, was wir von Gott empfangen haben. Denn das ewige Leben, das kann uns niemand nehmen. Wer nicht mehr weiß, für was er danken kann, der kann immer, wenn er wiedergeboren ist, für das ewige Leben danken. Denn nichts, weder Hohes noch Tiefes, weder Leben noch Tod, überhaupt nichts kann mich von der Liebe Gottes scheiden. Nur das allein ist schon genügend Grund zu Lob und Dank unserem Herrn gegenüber. Und Paulus ergänzt nun zu diesen Anweisungen, dass das der Wille Gottes ist. Viele fragen ihn, was ist der Wille Gottes? Es gibt einige wenige Stellen, die exakt beschreiben, was der Wille Gottes ist. Gottes Wille ist, und damit meint er eigentlich alle drei Dinge, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Das ist der Wille Gottes. Vielleicht erscheint uns das etwas übertrieben. Jedoch ist diese Aufforderung wichtiger, als wir auf Anhieb denken. Denn wer diese Aufforderung des Paulus nicht ernst nimmt, der wird über kurz oder lang in seinem Glauben verflachen und vielleicht sogar im Glauben Schiffbruch erleiden. Übrigens ein Ausdruck des Paulus, im Glauben Schiffbruch erleiden. Wer sich nicht mehr über Gott freuen kann, wer nicht mehr betet, wer nicht mehr dankbar sein kann, der wird bald vergessen, was Gott groß an ihm getan hat. Dann geschieht das, was wir in Petrus lesen. Wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Wer das vergisst, beginnt im Dunkeln zu tappen, verliert den Boden seines Glaubens. Der weiß nicht mehr, woher er kommt. Das ist wie wenn einer aus dem Elend kommt, das gibt's ja. So Leute, die machen Karriere, die sind vielleicht aus ganz einfachen Familien gekommen und dann machen die irgendwie, haben die Glück gehabt im Leben. Das Geschick hat es ihnen irgendwie so geschenkt, dass sie reich wurden. Auf einmal kennen sie die alten Leute nicht mehr, bis dahin, dass sie ihre Eltern nicht mehr kennen. Und so kann es auch uns gehen, im Glauben. Wir können uns so in etwas hineinsteigen, dass wir schlussendlich vergessen, wo wir eigentlich waren und wem wir es zu verdanken haben, dass wir da sind, wo wir jetzt sind als Gläubige. Deshalb ist das immer schlecht, wenn wir vergessen, dass wir rein geworden sind von unserer Sünde. Bald wird sich dann nämlich der Glaube, wenn wir das vergessen, nicht mehr um Jesus drehen, sondern er wird sich um sich selber drehen. Vielleicht noch mit frommem Vokabular, wo Jesus immer Platz hat, aber doch schlussendlich um sich selber. Alles muss mir dienen. Gott wird zum Automaten meiner Befriedigung. Der Wille Gottes ist aber nicht, dass wir uns um uns selber drehen, sondern Gottes Wille ist, dass wir ihm dienen und in seiner Abhängigkeit bleiben. Durch aufrichtige Freude, aufrichtiges Gebet und aufrichtigen Dank bleiben wir in einer gesunden Abhängigkeit von Gott. Seid alle Zeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus uns, in Christus Jesus, an euch. Amen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du uns überreich beschenkt hast durch deinen Sohn. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du ans Kreuz gegangen bist für unsere Schuld. Ich danke dir, dass du dich erbarmt hast über unserem Leben. Ich danke dir auch für all den Reichtum, den wir im Leben erfahren, wenn wir uns auf dich verlassen. Und erfahren, dass du ein treuer Gott bist. Ich danke dir für alles Versorgen in unserem persönlichen Leben. Ich danke dir auch für das Versorgen in unserer Gemeinde. Und ich staune über all das, was immer wieder zusammenkommt in deinem Reich, wie du deine Kinder bewegst, damit sie die Hände öffnen, mit dem du sie gefüllt hast. Und ich staune über dein Wirken in dieser Welt. Und es freut uns, Herr, wenn dein Reich wächst und wenn auch durch diese Gabe, durch diese vielen Gaben, dein Lob gemehrt wird. Wenn du mehr angerufen wirst und wenn dir der Dank zukommt, den dir gebührt, und hilf uns, dass wir selber lernen, wirklich dankbar zu sein in einer Gesellschaft, die im Wohlstand und im Überfluss lebt. Dass wir als Gläubige Lichter sind und Vorbilder auch in der Dankbarkeit. Und dass wir wieder lernen, für das Kleinste auch dankbar zu sein, im Wissen darum, dass alles von dir kommt.